Heute geht es um das Thema Gottes Schöpfung, unsere Verantwortung. Unsere Umwelt ist heute gefährdeter denn je. Darüber sind wir uns wohl alle einig. Ich möchte mal einige Zeilen vorlesen, die ich vor einigen Monaten bei uns in der Tageszeitung fand. Dort heißt es, durch die fortschreitende Umweltzerstörung sterben jeden Tag weltweit 160 Tier- oder Pflanzenarten aus. Wenn diese dramatische Entwicklung nicht gestoppt wird, ist in den kommenden 25 Jahren mit dem Aussterben von 1,5 Millionen Arten zu rechnen. In Europa ist rund die Hälfte aller Wirbeltierarten trotz der Bemühungen vom Naturschutz in ihrem Fortbestand gefährdet. Auch von den Pflanzenarten sind ein Drittel gefährdet. Nun, es ist ein Thema, das uns alle angeht. Ob wir Christen sind oder ob wir keine Christen sind, ob wir arm oder reich sind, auch egal auf welchem Kontinent wir leben, unsere Umwelt ist in große Not geraten. Es hat nie eine Zeit gegeben, in der die Luft, die wir alle dringend zum Atmen brauchen, so belastet ist, wie sie es heute ist. Und auch unser Wasser und die Nahrung sind so belastet, wie sie es nie waren. Und wenn man dann die ganze Entwicklung in der Natur beobachtet, dann wird man erinnert an ein Wort, was schon der Psalmschreiber vor vielen Jahren geschrieben hat. Das heißt es, Himmel und Erde werden veralten wie ein Kleid. Du aber bist derselbe. Himmel und Erde veralten, das sehen wir heute überall, wenn wir mit offenen Augen in Gottes Schöpfung hineinschauen. Unser Kleid Erde ist bereits verschlissen und bekommt immer mehr Löcher und Risse. Nun gibt es Menschen, die sagen, ach, solange es doch jedes Jahr wieder alles grün wird, ist doch alles in Ordnung. Warum Umweltschutz? Warum Rücksicht nehmen? Seht doch, es wird jedes Frühjahr alles wieder grün. Nun, solche Menschen möchte ich vergleichen mit einem Dachdecker, der auf einem Hochhaus arbeitet und dann abstürzt. Und im freien Fall zur Erde ruft er seinem Kollegen, der im vierten Stock zum Fenster herausschaut, zu und sagt, alles ist okay, ich merke noch nichts. Dann gibt es wieder Menschen, die sagen, ja, Umweltschutz, das ist nötig. Aber mein bisschen, ich lebe doch so bescheiden, das bringt's doch nicht. Die Flugzeuge oder die großen LKWs, die belasten doch die Umwelt. Oder die Industrieschornsteine mit ihren Abgasen. Oder die Bauern mit der Giftspritze. Oder die Chemiker, die diese Gifte herstellen. Das sind doch die, die die Umwelt belasten. Aber mein bisschen bringt doch nichts, ich lebe doch so sparsam. Nun, im Umweltschutz, glaube ich, kommt es auf jedes kleine bisschen drauf an. Ich bin ein großer Naturfreund, ich blicke oft in die Natur und versuche, aus der Natur zu lernen. Ich möchte hierzu mal ein kleines Beispiel von den Bienen geben, und zwar unsere Honigbiene. Die Honigblase, das heißt, das Gefäß, in dem die Biene den Honig nach Hause fliegt, ist kleiner als ein Stecknadelköpfchen. Der Inhalt fasst ungefähr 50 bis 60 Milligramm Nektar, den die Bienen auf den Blüten sammeln. Nektar aber besteht wiederum zu 2/3 aus Wasser. Das heißt, nur 1/3 davon kann zu Honig verarbeitet werden. Und wenn nun die Bienen von Blüte zu Blüte fliegen für 1 Kilo Honig, müssen sie praktisch 3 Kilo Nektar sammeln. Plus den Treibstoff, den sie brauchen, um das kleine bisschen nach Hause zu fliegen. Um das zu erreichen, müssen sie je nach Tracht etwa 5 bis 7 Millionen verschiedener Blüten anfliegen. Wenn Sie die Kilometerzahl hintereinander legen, gibt das eine Strecke von 280.000 Kilometer. Das ist 7-mal um die ganze Erde und dazu benötigen Sie 12.000 Flugstunden und das für nur 1 Kilo Honig. und wie schnell haben wir so einen Löffel Honig heruntergeschluckt, ohne zu bedenken, was da für viele Bisschen von fleißigen Bienen zusammengetragen wurden, um dieses Bisschen zu bringen. Wenn nun die Biene sagen würde, mein Bisschen bringt nichts, würden wir nie ein Kilo Honig haben. Aber weil alle Bienen ihren kleinen Beitrag, und wenn er noch so klein ist, fleißig abliefern, kann der Imker in einem guten Jahr bis über einen Zentner Honig von einem einzigen Volk schleudern. So möchte ich sagen, ist das auch beim Umweltschutz. Jedes kleine bisschen macht zum Schluss die große Masse aus. Und da sind wir alle gefordert. Jeder sollte doch auf die Umwelt Rücksicht nehmen und schonend mit ihr umgehen. Nun, dieses Problem ist international. Es ist weltweit. Dadurch, dass es international ist, wird es nicht einfacher, sondern sogar noch schwieriger. Schauen Sie, in Tschernobyl geschieht dieser schreckliche Reaktorunfall und die Rentiere in Norwegen zum Beispiel waren so stark radioaktiv verseucht, dass man sie töten musste und ihr Fleisch nicht genießen konnte. Oder die Milch, die die Bauern in Bayern gemolken haben, die konnte man nicht verwenden als Milch im Haushalt, sondern sie musste wegen starker Strahlenbelastung entsorgt werden. Oder denken wir an viele tote Gewässer und Seen hoch im unbelasteten Finnland, wo es wenig Industrie gibt, wo praktisch noch viel heile Natur zu finden ist. Aber dort ist so viel saurer Regen herniedergegangen, der von anderen Ländern über Wolken dorthin getragen wurde und dann heruntergeregnet ist, dass in diesen Seen Fische und andere Tiere keinen Lebensraum mehr finden. Die Probleme sind international. Und man hat ja auch internationale Umweltkonferenzen, wie zum Beispiel in Rio. Dort sitzen wirklich Experten, die viel verstehen von dieser ganzen Sache. Aber auch Experten können oft über ein paar gute Ratschläge hinaus weiter nichts an diesen Problemen tun. Die Probleme sind da und sie werden uns auch noch lange beschäftigen. Nun kann man natürlich mit solchen Umweltproblemen auch sehr schnell Missbrauch treiben. Man kann sehr viel und schnell übertreiben und manche Journalisten, die nutzen das so richtig aus, um entsprechende Schlagzeilen für ihre Zeitungsartikel zu bekommen. Gerne beruft man sich da auf moderne Messmethoden. Und unsere Messmethoden sind heute dank der modernen Technik so fein, dass man praktisch alles nachweisen kann, auch was in so geringen Mengen gefunden wird, dass es fast bedeutungslos ist. Ich gebe Ihnen mal einige Beispiele. Wenn man zum Beispiel in den Bodensee ein kleines Stück Würfelzucker werfen würde, das wir so in unseren Tasse Kaffee tun, dann kann man mit heutigen Messmethoden nachweisen, dass im Bodenseewasser Zucker enthalten ist. Oder wenn in 100.000 Tonnen Weizen nur ein Roggenkörnlein gefunden wird, dann lässt sich das heute mit unseren Geräten nachweisen und sofort würde man von den 100.000 Tonnen Weizen als belasteten Weizen sprechen, obwohl dieses eine Körnchen, selbst wenn es ein Schadstoff wäre, wahrscheinlich dem Weizen überhaupt nichts ausmachen würde. Nun, es ist gut, dass wir solche guten Messgeräte haben, aber sie sollen nicht dazu verwandt werden, dass Unsicherheit und Misstrauen wächst, denn solche Panikmache ist schon immer ein schlechter Ratgeber gewesen. Dann wird auch sehr viel, teilweise mit Recht, zum Teil aber auch zu Unrecht, der Landwirtschaft vorgeworfen. Sie sei ein großer Verpester und Belaster der Umwelt. Man spricht dort auch immer von dem sogenannten Kunstdünger. Nun lassen Sie mich als Landwirt da auch mal einige Sätze zu sagen. Kunstdünger ist kein künstlich hergestellter Dünger, der irgendwie in einem Labor chemisch hergestellt wird, sondern er müsste eigentlich Mineraldünger heißen. Schauen Sie mal, die Hauptdüngerarten, die der Landwirt benutzt, das ist einmal Kalk, dann Phosphor, Kali und Stickstoff. Das sind die Hauptnahrungsmittel, die unsere Pflanzen auch dringend zum Wachstum brauchen. Ohne diese Grundbausteine ist einfach kein Pflanzenwachstum möglich. Aber diese Mineralien finden wir alle irgendwo in Gottes Schöpfung. Das sind ganz natürliche Stoffe aus dem Haushalt der Natur. Bei uns in Hessen zum Beispiel, in meiner Landwirtschaft, da sind von Natur aus die Böden sehr kalkarm. Das heißt, wenn wir gut ernten wollen, müssen wir dem Boden Kalk zufügen. Nun gibt es in anderen Gegenden in Gottes Schöpfung ganze Gebirgszüge mit sehr kalkreichem Gestein. Ähnlich ist es bei Phosphor. Pflanzen brauchen dringend Phosphor zum Wachsen. Nun gibt es Böden, die von Natur aus relativ viel Phosphor enthalten. Es gibt aber auch Böden, da ist Phosphor Mangelware. Nun gibt es aber Phosphor auch in der Erde. Zum Beispiel viel Phosphor wird gewonnen aus einem bestimmten Verfahren, um Eisenerz zu schmelzen, aus dem sogenannten Thomas-Verfahren. Da fällt in der Asche Phosphor an. Dieses Phosphor in Form von Thomasmehl wird dann auf die Felder gestreut. Ein ganz natürlicher Dünger aus der Natur. Der nächste Grunddünger ist das Kali. Kali wird in der Erde ähnlich wie das Erz aus dem Boden gefördert, also auch ein Naturstoff. Wenn jetzt die Industrie hergeht und diese Stoffe in der Natur holt, sie in ihren Labors analysiert und dann mechanisch zerkleinert, granuliert oder in Pulverform, dann in Säcke packt, abwiegt, genau das Gewicht draufschreibt, genau den Inhalt draufschreibt, damit der Landwirt weiß, wie viel Prozent von diesem Grundmineral nun in diesem Sack enthalten ist und dann noch Anweisungen gibt, welche Pflanzen welche Mineralien vorwiegend brauchen, dann ist doch durch diesen Vorgang in diesem Sinne kein künstlicher Dünger entstanden. Deshalb ist der Ausdruck Kunstdünger hier eigentlich nicht angebracht. Ich sage gerne, Kunstdünger hat nur da seine Berechtigung, wenn ich damit meine, dass es eine Kunst ist, die dem Landwirt jetzt zufällt, der richtigen Pflanze zur richtigen Zeit die richtige Menge vom richtigen Dünger zu geben. Das ist eine Kunst, die gelernt sein will. Das, was er aber gibt, sind keine künstlich hergestellten Dinge aus einem Chemielabor, sondern es sind reine Naturstoffe. Natürlich, wenn man zu viel zur falschen Zeit gibt, kann man damit große Schäden anrichten. Aber grundsätzlich müssen wir doch sagen, es gibt keine Pflanzen, die Mist oder Kompost fressen. Viele sagen, ja, wir düngen mit Mist. Der Mist wird ganz natürlich durch Bakterien, Pilze, Algen, Flechten auch mineralisiert. Und dann hat man im Prinzip die gleichen Mineralien im Boden, die ich auch sonst im Sack habe und den Pflanzen zufüge. Dieser Prozess geht natürlich etwas langsamer, er geht natürlicher und dadurch wird automatisch eine Überdüngung vermieden, was natürlich mit dem sogenannten Mineraldünger aus dem Sack sehr schnell passieren kann. Nun, etwas schwieriger ist die Sache mit dem sogenannten Stickstoff. Stickstoff gibt es auch in der Natur sehr viel. Zum Beispiel die Luft, in der wir leben, die wir einatmen, besteht zu etwa 79% aus Stickstoff. Aber die meisten Pflanzen können nicht an diesen Stickstoff heran. Obwohl sie in der Luft wachsen, können sie ihn nicht nutzen. Es gibt einige Pflanzen, die leben in Symbiose mit Knöllchenbakterien und die können diesen Luftstickstoff aber nur in dieser Symbiose mit diesen Bakterien knacken. Das sind die sogenannten Leguminosen. Allen anderen Pflanzen ist das nicht gegeben. Damit diese Pflanzen aber auch diesen Luftstickstoff erhalten können, hat der Schöpfer sich da etwas Wunderbares einfallen lassen. Schauen Sie, bei jedem Gewitter regnet es mit den heftigen Regenfällen, die dann herunterkommen, auch Stickstoff zur Erde. Und zwar hat das folgende Bewandtnis. Der Luftstickstoff, der kann gewonnen werden, wenn die Luft hohen Drücken und hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Und das genau geschieht auf ganz natürliche Art und Weise in jedem Gewitter. Der Blitz mit hohen Temperaturen und hohem Druck saust durch die Wolken, Luftstickstoff wird freigesetzt, verbindet sich mit dem Regenwasser, regnet herunter und düngt unsere Fluren. Und wenn wir dann in den Garten gehen, vorher war alles trocken und jetzt hat es so richtig geregnet und wir sehen, wie dann im Mai so richtig die Pflanzen aus dem Boden schießen, dann sagen wir, ja, der Regen, das Gewitter, das hat gut getan. Aber natürlich, Wasser ist wichtig, aber ein Großteil dieser guten Wirkung war dieser im Wasser enthaltene Stickstoff, der durch Blitz und Donner aus der Luft gelöst wurde. Nun, wenn die Industrie nun Stickstoff herstellt, dann macht sie es genau wie in einem Gewitter in der Natur. Sie nimmt normalen Luftstickstoff, setzt ihn unter hohen Druck und unter hohe Temperaturen, gewinnt den Stickstoff, bindet ihn an ein Granulat, verpackt es in Säcke, schreibt genau die Analyse drauf, sodass der Bauer weiß, wie hoch der reine Stickstoffgehalt im Sack ist und verkauft es dem Bauern. So ist auch das letztlich gesehen noch ein natürlicher Dünger aus der Luft gewonnen. Die andere Frage natürlich ist, ob das sinnvoll ist, denn der Energieaufwand, um den Luftstickstoff zu gewinnen, ist sehr hoch und die Ausbeute ist im Verhältnis sehr schlecht. Im biologischen Land- und Gartenbau geht man diesen Weg nicht. Da versucht man den ganz natürlichen Weg, indem man den Pflanzen die Nährstoffe über Humus und Kompost gibt, beziehungsweise durch den Anbau von Zwischenfrüchten. Besonders nimmt man hier die Leguminosen, die, wie ich eben sagte, über die Knöllchenbakterien auch an den Luftstickstoff können. Nun, mit dem Stickstoff ist auch die Gefahr der Überdüngung gegeben, besonders mit dem Stickstoff aus dem Sack. Und dann kann es sehr gefährlich werden. Einmal, wenn die Pflanzen zu viel Stickstoff bekommen, sie wachsen sehr schnell, der Zellaufbau wird labiler und beim nächsten Regen fallen sie oft um und dann sieht man oft ganze Felder, die alle platt umliegen, als ob eine Walze drüber gefahren wäre. Das ist oft das Ergebnis, wenn die Pflanze getrieben durch zu viel Stickstoff zu schnell gewachsen ist. Außerdem kann passieren, dass wenn die Pflanze zu viel Stickstoff enthält und eine Pflanze ist gezwungen, denn sie braucht Wasser zum Leben und Stickstoff ist wasserlöslich, das heißt, er ist immer im Wasser enthalten und alles Wasser, das die Pflanze aufnimmt, enthält Stickstoff. Es ist dann wie eine Zwangsernährung. Und um 1 Kilo Grünmasse zu erzeugen, so im Durchschnitt bei unseren Kulturpflanzen, braucht die Pflanze 500 Liter Wasser. Wenn nun diese 500 Liter Wasser, weil Stickstoff wasserlöslich ist, zu stark mit Nitrat belastet sind, muss die Pflanze zwangsläufig dieses Nitrat mit aufnehmen. Essen wir dann solche Pflanzen, die zu viel Nitrat enthalten, kann sich dieses Nitrat in unserem Körper zu Nitrit umbilden. Aus diesem Nitrit können sich dann krebserregende Nitrosamine bilden und dann ist unsere Gesundheit echt bedroht. Außerdem, besonders bei kleinen Säuglingen, kann es passieren, wenn sie zu viel Nitrat bekommen, dass der Sauerstofftransport des Blutes dadurch behindert wird. Und das kann zu Gehirnschäden führen, bis im Extremfall zum Tod eines Säuglings. Man spricht dann von der Blue-Baby-Krankheit, weil die Farbe dieser Kinder dann sehr schnell blau wird, weil der Sauerstoff im Blut nicht mehr so transportiert werden kann. Deshalb sollten wir hier sehr bedacht sein, dass nicht zu viel Nitrat in unserer Nahrung ist. Das heißt, der Landwirt muss Acht geben, dass er nicht zu viel Nitrat düngt. Grundsätzlich aber dürfen wir doch sagen, da wo ich dem Boden etwas entnehme an Mineralien, wenn es wieder wachsen soll, muss dem Boden zugefügt werden. Die Frage ist nur, welches der wirklich richtige und der wirklich schonende und natürliche Weg ist. Nun, unser Auftrag heißt, Gottes Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. So heißt es schon in den ersten Blättern der Bibel. Das ist der Auftrag, den Gott selbst dem Menschen gegeben hat. Und diesen Auftrag hat der Schöpfer auch bis heute nie zurückgenommen. Nun, der Mensch hat es meisterhaft über alle Generationen hin verstanden, den Boden zu bebauen. Denn er muss bebauen, damit er und seine Angehörigen leben können. Er braucht Nahrung, deshalb muss bebaut werden. Und der Mensch hat bebaut und bebaut, ja zum Teil Raubbau getrieben. Er hat mehr getan, als nötig war. Er hat zum Teil die Natur ausgebeutet zu seinem Vorteil. Aber es heißt hier bebauen und bewahren. Leider ist das Bewahren mehr und mehr auf der Strecke geblieben. Als Gott die Welt geschaffen hat und er sich abends immer sein Tagewerk anschaut, heißt es immer, siehe, es war gut, was Gott geschaffen hatte. Und das, was Gott als gut geschaffen hat, soll der Mensch nicht verachten und nicht zerstören, sondern wir sollen es bewahren. Nun, zum Bewahren gibt es auch ganz treffliche Gründe. Einen Grund finden wir im Neuen Testament, im Brief an die Römer, gleich im ersten Kapitel. Da heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter den Menschen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart, damit sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut wird. Wahrgenommen, das heißt mit dem Verstande begriffen. Das heißt, dass man sich das erklären kann. Und zwar soll an den Werken der Schöpfung gesehen und erkannt werden, dass es einen Schöpfer gibt. So wie jede Uhr automatisch ein Zeugnis dafür ist, dass es einen Uhrmacher gibt, der sie gebaut hat, der sich Gedanken gemacht hat, wie er die einzelnen Rädchen zusammensetzt, wie er die Zeiger und das Zifferblatt anordnet, wo die Energiequelle herkommt, die die Uhr treibt. Das alles ist mit Verstand durchdacht, geplant, berechnet und konstruiert worden. Und jeder, der eine Uhr sieht, muss zugeben, auch wenn er den Uhrmacher nie gesehen hat oder kennt, dass es einen Uhrmacher, Ingenieure gegeben hat, die das alles entwickelt und konstruiert haben. Genauso ist es, wenn wir in Gottes Schöpfung hineinschauen und uns aufrichtig damit beschäftigen, müssen wir zugeben, und ich kann als großer Naturfreund das persönlich immer wieder bestätigen, dass es einen Schöpfer geben muss. Und zwar soll es erkannt werden, so heißt es im Römerbrief weiter, damit der Mensch keine Entschuldigung hat. Das heißt, kein Mensch kann sagen, ich glaube nicht an Gott. Ich habe nirgendwo in der Schöpfung auch nur irgendetwas von ihm, irgendwelche Spuren gesehen. Er kann nicht sagen, wo bist du, Gott? Ich habe keins deiner Werke zu sehen. Zeige dich doch mal. Nein, in dem Geschaffenen, in den Werken, das heißt in Sonne, Mond und Sterne, in jeder Pflanze, in jeder Blume, in jedem Schmetterling, ja in uns Menschen selber mit den vielen wunderbaren Eigenschaften, die der Schöpfer uns mitgegeben hat, ist etwas von Gottes Schöpfungsherrlichkeit zu sehen. Alles zeugt davon, dass es einen Gott geben muss. Gott ist zwar unsichtbar, niemand hat Gott gesehen, sagt Johannes, aber wir können Gott nicht sehen, aber in seinen Werken wird deutlich, dass es einen Gott geben muss, der das alles geschaffen hat. Deshalb sollen wir seine Schöpfung bewahren, damit viele Menschen auch heute noch an den Werken die Schöpfungsherrlichkeit Gottes erkennen können. Natürlich ist es heute eine belastete Umwelt, eine gefallene Schöpfung seit dem Sündenfall. Aber selbst diese gefallene Schöpfung offenbart noch genug von Gottes Herrlichkeit. Die Schöpfung ist sozusagen der Spiegel Gottes, wo man etwas von ihm erahnen kann, so wie es hier im Wort heißt, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft, auch seine Göttlichkeit wird von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstande begriffen. Gott zeigt natürlich nur so viel von sich in seiner Schöpfung, dass man an ihn glauben kann. Er zeigt uns nicht so viel, dass wir automatisch glauben müssen, denn sonst wären wir keine freien Geschöpfe. Gott aber sucht nur freiwillige Anbeter. Wir werden nicht gezwungen. Deshalb hat er jedem Menschen diese freie Entscheidung gegeben. Auch Hiob, dieser leidgeprüfte Mann des Alten Testamentes, er sagt es einmal so im 12. Kapitel seines Buches. Dort heißt es: Frage doch das Vieh, es wird dich lehren, oder die Vögel des Himmels, sie werden es dir mitteilen, oder rede zur Erde, sie wird es dir lehren, und die Fische des Meeres, sie werden es dir erzählen. Wer erkennt nicht an all diesem, dass es aus der Hand des Herrn hervorgegangen ist? Deshalb sollen wir also Gottes Schöpfung bewahren. David, der hat das auch so wunderbar begriffen. Er schreibt im 19. Psalm, in dem ersten Teil, so wunderschön: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Also ich stelle mir vor, David als Hirte hat irgendwo dort in den Bergen gestanden und er schaut den Himmel und das Himmelsgewölbe, die ganzen Weiden an, und er sieht dort, er hört den Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes, indem der Himmel seine ganze Pracht ausstrahlt, und das Himmelsgewölbe, so sagt er, verkündet, das ist die Predigt der Schöpfung, seiner Händewerk. Und er fährt dann fort: Ein Tag sprudelt dem andere Kunde und eine Nacht meldet der andere und Kenntnis davon. Ohne Rede, ohne Worte, aber mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde, bis hin an das Ende der Welt ihre Sprache. Das ist die Predigt der Schöpfung. Jeder Tag, jede Nacht, Sonne, Mond und Sterne, sie predigen den Schöpfer, sie weisen auf ihn hin, bis an das Ende der Erde, so sagt es David. Nun, dieser Bezug zur Schöpfung Gottes ist leider heute vielen Menschen verloren gegangen. Menschen leben heute vielfach in den Großstädten, in großen Hochhäusern, in solchen Betonsilos, wie ich sie gerne nenne. Sie fahren dann von diesen Häusern, die aus Stein, Beton und Glas gebaut sind, mit ihren Autos alltäglich. Diese Autos sind aus Blech und Plastik gebaut, über Straßen, die asphaltiert oder betoniert sind, an viele Verkehrsschilder und Ampeln vorbei, zur Fabrikhalle, zum Büro, die auch wieder aus Metall, Stein oder Glas gebaut sind, fahren abends dann nach Feierabend wieder mit ihrem Auto nach Hause, vielleicht vorbei im Supermarkt, kaufen dort Lebensmittel ein, die auch vielfach schon so denaturiert sind, die oft nur noch in Brei- oder Pulverform vorliegen, wo man auch die eigentliche schöne Frucht kaum noch erkennen kann, fahren dann nach Hause in ihre Wohnung zurück, sitzen oft den ganzen Abend vorm Fernseher, und auf dem Fensterbrett, da haben sie Blumen oder Kakteen stehen, die vielfach auch aus Plastik hergestellt sind, weil sie pflegeleichter sind. Und was sie so im Fernsehen sehen, ist auch oft sehr naturfern. Sie leben in einer Welt, die ihnen kaum noch Beziehung zur Gottes guten Schöpfung gibt. Natürlich, das mag ein bisschen übertrieben gewesen sein, aber vielfach lebt der Mensch heute sehr naturfern. Und genau das will der Feind. Der Böse will uns den Bezug zur Gottes herrlichen Schöpfung nehmen. Denn wo ich keinen Bezug mehr zu habe, das achte ich nicht, das liebe ich nicht. Da kommt es mir dann nicht mehr drauf an. Deshalb ist es wichtig, dass wir versuchen, wo wir noch können, in Gottes Schöpfung hineinzuschauen, zu staunen über seine Werke, dass wir auch unsere Kinder mit hineinnehmen, dass wir ihnen die Schönheiten zeigen, dass wir ihnen im Frühjahr schon die Knospen zeigen und dann sie erleben lassen, wie die Knospen aufgehen, wie die Blätter sich schieben, wie bald die Blüten da sind, wie die Insekten kommen und viele andere Dinge, die wir so in der Schöpfung beobachten können. Aber dann ist hier noch eins sehr wichtig. Die Schöpfung sagt uns, dass es einen Schöpfer gibt bzw. geben muss. Alle seine herrlichen Werke zeugen davon.
Die Schöpfung sagt uns aber nicht, wie ich diesen Gott finden kann. Die Bibel, sie ist das Buch des Schöpfers. Sie sagt uns, wie ich diesen Gott finde und anbeten kann. Und das Werk des Schöpfers und das Buch des Schöpfers stimmen immer überein, denn es ist aus der gleichen Hand des Schöpfers hervorgegangen. Und das hat zur Folge, dass wir hier nicht in eine falsche Naturverehrung, in eine falsche Naturmystik hineingeraten dürfen, wie es früher die alten Naturreligionen getan haben. Sie glaubten an eine beseelte Natur. Sie sahen den Schöpfer in der Natur selber und sie verehrten die Natur und meinten damit, den Schöpfer zu verehren. Und das ist heute im Zeitalter von New Age in der esoterischen Welle wieder sehr aktuell geworden. Da gibt es junge Menschen, die gehen raus, sie wollen dieses Naturerlebnis, diese göttliche Beziehung haben, wie sie sagen. Sie fangen dann an, Nektartröpfchen zu lecken oder Tautröpfchen. Oder sie beten plötzlich Sterne an, sie sehen in Wurzeln Gesichtern, sie reden von der Erdboden, nicht vom Mutterboden, sondern von der Mutter Erde. Oder man sieht junge Menschen oft in Gruppen, sie gehen raus, sie umarmen Bäume, sie sprechen mit ihnen. Oder sie pflücken Blumen und nennen sie ihre Schwester und sprechen mit ihnen, als ob es wirklich eine Schwester sei. Sie gehen barfuß auf diesem, so wie sie sagen, natürlich göttlichen Boden. Ja, es geht so weit, diese falsche Naturverehrung, bis hin zum Segnen und Taufen von Tieren in Gottesdiensten. Das ist Gotteslästerung. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, du sollst dir keine Götter machen und dir kein Abbild machen und dich nicht vor ihnen niederwerfen. Die zum Holze sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Das sind Menschen, die haben mir den Rücken gedreht. Das sind alles Dinge dieser Erde, und im Psalm 102 lesen wir, die Erde ist vergänglich, Gott aber bleibt. Also bitte keine falsch verstandene Naturverehrung. Wir brauchen nicht die Natur zu verehren, wir sollen den Schöpfer verehren. Wir bedanken uns ja auch nicht bei der Uhr für die Uhr, dass sie so gut funktioniert, sondern bei dem Uhrmacher, der sie geschaffen hat. So gehört auch alle Ehre und alle Anbetung dem Schöpfer, der die Schöpfung geschaffen hat, und nicht dem Geschöpf. Aber diesen Weg zum Schöpfer finden wir in der Bibel, im Worte Gottes und nicht in der Schöpfung. Die Himmel, sie erzählen uns die Herrlichkeit Gottes. Sie berichten uns von der Größe und von der Allmacht Gottes, aber sie erzählen uns nichts von dem göttlichen Heilsplan, nichts von der Erlösung durch den Sohn Jesus Christus. Dazu hat er uns einzig und allein die Bibel, sein Wort, gegeben. Das Interessante ist, diese Menschen, von denen ich eben berichtete, sie sagen immer, sie wollen weg von dem Materiellen. Sie suchen das Höhere, sie suchen das Göttliche in der Natur. Und dann findet man sie, dass sie irgendwo in der Natur vor einem Felsen Steine anbeten oder dass sie sich ehrfürchtig vor Bäumen und Wurzeln neigen. Und da frage ich mich, wenn das nicht Materie sein soll, diese Steine oder Wurzeln, dann weiß ich nicht, was Materialismus sein soll. Aber der Gott der Bibel, das ist keine Materie, das ist wirklich echtes Leben, und um den geht es. Und dieser Gott ist immer größer als sein Werk. Nun, weil diese Welt vielfach unseren Herrn nicht akzeptiert, achtet sie auch seine Werke und seine Geschöpfe nicht. Und ich bin viel in der Welt herumgereist. Und ich habe sehr offene Augen für Gottes gute Schöpfung und habe mich auch viel mit Fragen des Umweltschutzes beschäftigt. Und ich habe immer bei meinen Reisen festgestellt, und da ist es kein Unterschied, ob es im kommunistischen Osten war oder im kapitalistischen Westen, aber immer dort, wo die Gottlosigkeit am größten ist, wo der Atheismus öffentlich proklamiert wird, da ist auch die Umweltzerstörung am größten. Und genau das will der Teufel. Der Teufel will die Werke Christus zunichte machen. Er will zerstören, wo er nur kann. Denn er hat nichts Vergleichbares aufzuweisen, wofür man ihn ehren und anbeten könnte. Er sucht aber Leute, die ihm nachfolgen, die ihm dienen, die ihn anbeten, die ihn göttlich verehren. Aber er hat nichts, was er vorweisen kann. Was er zu bieten hat, ist nur Verderben, ist nur Tod, ist nur Vernichtung, ist nur Finsterheit. Aber damit kann man keine Menschen locken. Deshalb ist er wohl interessiert, Gottes Schöpfung zu zerstören. Nun heißt es natürlich auch in 1. Mose, gleich im 1. Kapitel, als Gott die Welt und den Menschen geschaffen hat, da sagt er dem Menschen im 28. Vers, füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erden regen. Also, die Bibel sagt doch, wir sollen herrschen. Und der Mensch verwechselt leider Herrschen oft mit Beherrschen, mit Ausbeuten. Aber wenn die Bibel vom Herrschen spricht, dann ist das ein bewahrendes Führen. Dann geht es darum, dass Gottes Schöpfung so bebaut wird, dass sie gleichzeitig bewahrt wird. Das heißt, dass wir darauf achten, dass Gottes gute Ordnungen und Satzungen in dieser Welt, die er auch in seinem Wort gegeben hat, beachtet werden. Denn durch diese göttlichen Ordnungen wird der Mensch, wenn er sie tut, leben, so sagt uns Gottes Wort. Und dieses Beherrschen ist immer zum Wohle der Schöpfung. Das heißt, wir sollen darauf achten und uns bemühen, dass göttliche Ordnungen und Satzungen beachtet werden, zum Wohle der Schöpfung. Ich möchte das mit einem König vergleichen. Es mag Könige, und er hat es viele gegeben, die haben geherrscht, indem sie das Volk ausgebeutet haben. Sie haben nur an sich gedacht. Sie haben sich riesige Schlösser gebaut mit goldenen Betten. Sie haben im Luxus gelebt, aber die Untertanen, das Volk, musste bluten, musste leiden, musste hart schuften zum Wohle des Königs. Das war ein Beherrschen, das war ein Drangsalieren, das war ein Ausbeuten. So ist es nicht gemeint. Aber dann gibt es Könige, die waren sehr weise. Die haben zum Wohle des Volkes geherrscht. Die haben dafür gesorgt, dass soziale Gerechtigkeit im Volk herrscht. Dass es auch dem letzten Bürger gut geht. Dass jeder eine Chance hat. Das heißt, sie haben alles dran gesetzt, wirklich zum Wohle der Bürger zu herrschen. Beides verstehen wir als Herrschen. Aber dieses zweite Herrschen, dieses Bewahrende zum Wohle der Schöpfung, das ist hier gemeint. Und das ist auch in der Landwirtschaft gemeint. Landwirte sollen bebauen, dieses Bebauen soll ein bewahrendes Bebauen sein. Ursprünglich waren die Landwirte ja kleine Familienbetriebe. Man nannte sie Bauern. Vom Bebauen, da sehe ich etwas drin, was Aufbauendes, nicht Zerstörendes. Heute spricht man von Landwirtschaft und die Landwirtschaft mit ihren Großbetrieben ist heute immer mehr zu einem Wirtschaftsbetrieb geworden. Hier zählt nicht mehr so viel das Bebauen, sondern hier zählt nur noch, was unter dem Strich übrig bleibt. Hier muss hart gerechnet werden, wie in der Industrie. Das, was nicht Gewinn bringt, zählt nicht mehr. Das ist dann ein falsches Herrschen. Das ist ein Wirtschaften. Und man spricht ja da auch heute in der Landwirtschaft von Pflanzenproduktion. Oder von Tierproduktion, obwohl es sich hier um lebende Dinge handelt, spricht man hier von einer Produktion wie in der Industrie. Und interessanterweise bei der Industrie, da spricht man plötzlich, obwohl es leblose Güter sind, vom Wachstum. Wir sehen hier, wie schon in den Begriffen einiges deutlich wird, wo der Trend hingeht. Aber es geht doch darum, wenn Gottes Wort sagt, Gottes Schöpfung bebauen und bewahren, dass wir zum Wohle der Schöpfung bebauen, dass es der Schöpfung gut geht, dass Gottes Ordnungen und Satzungen eingehalten werden, zum Wohle für uns alle. So, wir haben gesehen, der Mensch hat Gottes Schöpfung bebaut und bebaut, ja, er hat sie beherrscht, er hat Raubbau getrieben. Aber zum Bewahren ist der Mensch nicht fähig gewesen. Und es ist sehr interessant zu sehen, obwohl der Mensch den Auftrag von Gott hat, Gottes Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, da lebte der Mensch allerdings noch als sündloser Mensch im Paradies. Aber der Mensch hat dann gesündigt und die Bibel sagt uns, dass der Mensch das Paradies, den Garten Eden, verlassen musste. Er wurde getrennt von der Gemeinschaft mit Gott. Und da lesen wir in 1. Mose 3, Vers 23, und Gott, der Herr, schickte ihn, den Menschen, aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und interessant ist, hier ist nur noch vom Bebauen, nicht mehr vom Bewahren die Rede. Und ich persönlich glaube, aufgrund dieser und anderer Stellen, der in Sünde gefallene Mensch ist nicht mehr fähig, Gottes herrliches Werk zu bewahren. Er kann es noch bebauen, denn er muss ja leben davon. Aber das Bewahren, diese Fähigkeit hat er durch seine Sünde verloren. Er hat es bis heute nicht geschafft und er wird es auch nicht schaffen. Bei jeder Sünde geht irgendetwas verloren. Sünde hat immer zerstörenden, vernichtenden Charakter. Und hier glaube ich, das Erste, was der Mensch verloren hat, ist die Fähigkeit, Gottes Schöpfung zu bewahren. Und deshalb geht es auch mit unserer Umwelt immer weiter bergab. Und es wäre hoffnungslos, wenn man diese Entwicklung so beobachtet, wenn es da nicht einen anderen Weg gäbe, den die Bibel uns aufzeigt. Und zwar, Gott selbst hat die Garantie für sein Werk, das er geschaffen hat, übernommen. Er hat sich zum Garant erklärt, dass er Himmel und Erde bewahren will, solange Menschen und Tiere auf der Erde wohnen. Und zwar finden wir das im Buche Mose, dem ersten Buch im 9. Kapitel, bei dem Bundesschluss mit Noah. Wir wissen ja, die Menschen hatte gesündigt, die ganze Menschheit wurde vernichtet, nur Noah und seine Familie und die Tiere wurden gerettet in der Arche. Und anschließend hat Gott mit Noah und seiner Familie einen neuen Bund geschlossen. Und dort heißt es, dieser Bund gilt euch und all eurer Nachkommen auf ewige Generationen hin. Und zu diesen Nachkommen, zu diesen ewigen Generationen zählen wir heute noch. Also er schließt uns ein und dieser Bund hat heute noch seine Bedeutung, denn er ist nirgendwo aufgehoben worden. Und zwar heißt es dort zwischen euch und jedem lebendigen Wesen. Da ist also die ganze Schöpfung mit eingeschlossen. Dieser Satz wiederholt sich sogar dort. Und in diesem Bund garantiert Gott, das lesen wir in Kapitel 8, Vers 22, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott garantiert dafür, dass das so weiterlaufen wird auf ewige Generationen hin. Und Gott hat auch ein ganz deutliches Zeichen dazu am Himmel gesetzt. Er sagt nämlich in diesem Zusammenhang, meinen Bogen, nämlich den Regenbogen, setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Hier sehen wir Gottes Verheißungen schon im Alten Testament. Gott ist gnädig zu dieser Welt. Was der Mensch nicht schafft, die Fähigkeit, die er verloren hat, nämlich Gottes Schöpfung zu bewahren, da springt Gott jetzt ein und gibt uns die Garantie, dass die Erde so lange lebensfähig bleibt, wie Menschen auf der Erde sind. Denn es heißt, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und solange das nicht aufhört, habe ich keine Angst um diese Welt. Denn solange gesät und geerntet wird, solange es Sommer und Winter, Tag und Nacht gibt, ist die Erde noch so weit erhalten, dass wir hier Nahrung und Lebensraum finden. Und jeder Regenbogen, und als Landwirt beobachte ich ihn sehr gerne und sehr oft, ich suche immer, bei jedem Regen und Sonnenschein nach ihm und immer wenn ich ihn sehe, erfüllt es mein Herz voller Dank. Und dann gerade als Landwirt, der man ja mehr vom Wetter, von der Natur abhängig ist, als einer, der monatlich sein Geld überwiesen bekommt, man dankt dann ganz anders dem Herrn für diesen Bogen, den er in die Wolken gesetzt hat. Er zeigt mir immer wieder Gottes große Gnade für diese Welt, schon im Alten Testament. Und ich persönlich kann mir gut vorstellen, so wie ich das Menschenherz, das ja böse ist, von Jugend an kenne, und wie ich selbst Erfahrungen mit meinem eigenen Herzen gemacht habe und wie ich andere Menschen habe kennengelernt. Wenn Gott hier nicht die Garantie gegeben hätte, wahrscheinlich wäre unsere Erde heute schon so weit runtergekommen, dass Leben vielleicht kaum noch oder nur schwer möglich wäre. Aber Gott gibt die Garantie. Das steht natürlich nicht im Widerspruch, dass wir auch alles tun sollen, um Gottes Schöpfung zu erhalten. Nur wir müssen einsehen, wir schaffen es nicht. Wir sind sündig. Wir denken eben immer nur an uns. Und das immer nur an sich denken bedeutet Raubbau und nicht bewahren. Ich habe einmal im 5. Buch Mose im 11. Kapitel ein wunderschönes Wort gefunden. Und vielleicht können Sie nachvollziehen, was das gerade für mich als Landwirt bedeutet, der man ja jedes Jahr neu um die Ernte bangt. Denn man weiß ja nie, was der Boden bringt, wie das Wetter wird und was die Gewitter tun. Und da steht so ein wunderschönes Wort, es heißt dort, das Land, das ich euch gebe, hören Sie mal, vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht gibt. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Das sind doch ganz wunderbare Verheißungen, gerade für den Landwirt. Der Herr gibt dir die Verheißung, er will Acht geben auf unser Land vom Anfang bis zum Ende des Jahres. Das hat mir immer viel Mut gemacht. Und ich muss sagen, wenn ich als Landwirt meine Felder bestellt habe, ich bin oft auf die Knie gegangen und habe da meinem Schöpfer gedankt, habe sie ihm anbefohlen. Ich habe gesagt, Herr, Vater im Himmel, du siehst, ich habe gesät, ich habe gepflügt, ich habe getan, was in meiner Hand steht zu tun. Aber nun bitte ich dich, gib du deinen Segen. Denn Wachstum und Gedeihen, so sagt schon der Liederdichter, steht in des Himmels Hand. Und dann habe ich immer wieder erfahren dürfen, wie gnädig Gott doch ist. Und dann dürfte ich mich an jeder neuen Ernte freuen, die er gegeben hat. Und jeder Regenbogen erinnert mich an diese unendliche Gnade Gottes, die er für unsere Welt hat. Und ich würde mich freuen, wenn uns das doch mal mehr ins Bewusstsein kommt, wie gnädig Gott zu uns ist, welche Verheißungen er uns gegeben hat. Und die Erfahrung habe ich gemacht, und das sagt auch sein Wort. Gott steht zu all seinen Verheißungen. Er erfüllt uns nicht all unsere Wünsche, aber er steht zu all seinen Verheißungen. Nun fahren wir im Thema fort. Es gibt viele Menschen, obwohl sie keine Christen sind, aber sie setzen sich vorbildlich, oft aufopfernd für die Umwelt ein. Sie tun wirklich Hervorragendes, alle Anerkennung. Sie tun es, damit sie und ihre Kinder ein Überleben in dieser Welt haben. Denn sie wissen, wenn unser Lebensbereich hier auf Erden zerstört wird, bedeutet das für sie ein hoffnungsloses Ende. Nun, wir Christen brauchen diese Angst nicht zu haben. Wir wissen ja, wie ich gerade gesagt habe, Gott gibt die Garantie. Und noch eins, da wo die Nicht-Christen am Ende sind, weil sie diesen Gott, diesen Schöpfer nicht kennen und kein Vertrauen und keine Hoffnung zu ihm haben, die sind wirklich am Ende, wenn hier alles auf Erden zerbricht. Da fängt für Christen doch das Eigentliche erst an. Natürlich, ich habe es ja wiederholt gesagt, Christen sollen auch Umweltschutz treiben. Man soll nicht auf Gottes Garantien sich ausruhen. Nein, wir sollen alles in unserem Bereich Mögliche tun. Aber wir dürfen vertrauen und dürfen wissen, wir schaffen es nicht. Aber Gott, der Herr, gibt Garantie. Und weil es um die Schöpfung unseres Herrn geht und weil wir diesen Herrn lieben, weil Gottes Herrlichkeit an dem Gemachten wahrgenommen und geschaut wird. Deshalb sollen wir wirklich alles zu seiner Ehre tun. Aber als Christen sind wir uns bewusst, dass wir hier auf Erden keine Bleibe, keine endgültige Hoffnung haben. Wir wissen, Jesus kommt einmal wieder und da wird sich alles ändern. Im 2. Petrusbrief schreibt der heilige Apostel: Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel, Vers 5, lesen wir dann: Siehe, ich mache alles neu. Welch ein Gegensatz zu dem: Himmel und Erde werden vergehen. Ich mache alles neu. Und als großer Naturfreund, der ich Gottes Schöpfung und alles, was darin zu erleben und zu entdecken gibt, so sehr liebe und schätze und meine Freude jeden Tag neu daran habe, auch in der kleinsten Mücke und überall die Herrlichkeit erkenne, ich mache mir manchmal so Gedanken und denke, wie schön ist doch diese Schöpfung schon. Diese gefallene Schöpfung, diese Schöpfung, wo schon so viel ausgestorben und belastet und verunstaltet ist, wo so viel schon verdorben ist, wie schön ist trotzdem diese Schöpfung noch. Aber wenn ich dann lese vom neuen Himmel, von der neuen Erde, siehe, ich mache alles neu. Es ist gar nicht zu glauben, gar nicht vorstellbar, wie toll, wie schön, wie herrlich das einmal sein wird. Ich jedenfalls, ich freue mich auf diese neue Schöpfung. Es gibt mir jeden Tag neue Freude, weil ich Hoffnung habe, weil ich weiß, Jesus, unser Herr, der die Welt gegründet hat, der wird auch die Welt vollenden. Er wird einmal wiederkommen und alles neu machen. Und mir ist dabei auch ganz klar, Gott ist kein Flickschuster, der die alte Welt wieder zurecht repariert. Nein, er macht alles neu. Himmel und Erde werden in Rauch und Dampf zergehen, heißt es im Petrusbrief. Da wird nichts von übrig bleiben. Das ist sündig, das ist gefallen, das ist abgewirtschaftet. Er wird alles neu schaffen. Das heißt, Gott wird nicht nur irgendwo wieder Feuchtbiotope anlegen, dass Frösche und Lorche oder seltene Pflanzen dort überleben können. Gott wird auch nicht sich einsetzen für das Wiedereinbürgern ausgestorbener Tiere oder Pflanzen. Er wird auch nicht Vogelnistkästen aufhängen oder Krötenzäune an unseren Straßen errichten. Gut, wenn wir das heute tun und somit Gottes Schöpfung bewahren, soweit es in unserer Möglichkeit steht. Nein, Gott wird das nicht tun. Das alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Gott wird eine ganz neue Welt schaffen, die schöner und herrlicher und reiner und vollkommener sein wird als die erste Welt, wo es keine gefallene Schöpfung und keine Sünde mehr geben wird. Nun fragen wir, wo liegt denn nun die eigentliche Ursache zur Zerstörung der Umwelt? Ich habe oft bei meinen Vorträgen schon mal so Fragen gestellt: Was meinen die Zuhörer wohl? Und da kriegt man die verschiedensten Antworten. Der eine sagt, vielleicht weil ich Landwirt bin, das sind die Landwirte mit ihrer Giftspritze und mit ihren vielen Medikamenten in ihrer Massentierhaltung, mit ihren chemischen Unkrautvernichtungsmitteln, mit dem vielen sogenannten Kunstdünger. Wieder andere sagen, nein, die Landwirte sind nicht schuld dran, das sind die Chemiker, die diese Mittel eben erzeugen. Wenn diese nicht erzeugen würden, dann hätten sie Landwirte es ja nicht. Das sind die Schuldigen. Und ich kannte selbst einen lieben Freund, der Chemiker ist, ja, sagt er, ich wage mich kaum noch unter die Öffentlichkeit zu gehen. Als ich anfing, Chemie zu studieren, da war das ein angesehener Beruf. Heute kriegt man von allen Prügel, man soll an allem schuld sein. Wieder andere sagen, nein, da ist die Industrie dran schuld, mit den vielen umweltbelastenden Rückständen und Abgasen, die sie durch ihre hohen Schornsteine täglich ausstößt. Wieder andere sagen, nein, das sind die Abpuffgase unserer Auto oder die Abwässer oder unser Müll. Und wenn wir jetzt mal genau drüber nachdenken, letztlich sind wir doch alle schuld dran. Denn wir wollen billige Nahrungsmittel haben. Billige Nahrungsmittel lassen sich nur erzeugen, wenn der Landwirt viele große Technik und viel Chemie einsetzt, durch Massentierhaltung und so weiter. Der Chemiker muss die Dinge erzeugen, damit sie der Landwirt auch hat. Die Industrie, die Schornsteine, die dort rauchen, die rauchen ja für uns, denn das, was dort produziert wird, wir sind ja die Nutznießer, wir wollen es haben, wir fahren Auto und haben die Autoabgase, wir sind schuld an diesen Stickoxiden und an dem CO2-Ausstoß, auch die Abwässer, Müll und so weiter, wir sind ja letztlich alle, die da beteiligt sind. Der Mensch letztlich ist das Übel aller Umweltzerstörung. Und es hat einmal einer gesagt, und das kann ich gut nachvollziehen, es hat einmal einer gesagt, weil die Innenwelt des Menschen kaputt ist, geht auch zwangsläufig seine Außenwelt mehr und mehr kaputt. Nun, heute spricht man nicht davon, dass die Innenwelt des Menschen kaputt ist. Man nennt das heute verhaltensgestört. Aber die Bibel nennt das Sünde. Von der Bibel her können wir ganz deutlich sehen, immer da, wo gesündigt wird, wird Umwelt zerstört. Mit der ersten Sünde fing die Zerstörung der Umwelt an. Immer dann, wo der Mensch denkt und solange er daran festhält, dass er ohne Gott und seine Gebote auskommen kann, geht es den Berg runter mit unserer Umwelt. Die Sünde des Menschen, sie brachte den Fluch auf die ganze Schöpfung. Und letztlich, das kann ich in jedem Fall nachweisen, jede Umweltzerstörung geht letztlich auf das böse Herz des Menschen zurück. Schon der erste Mensch im Paradies, Adam und Eva, sie hatten gesündigt. Und dann lesen wir, sie wurden aus der Gemeinschaft im Paradies vertrieben. Gott kann nicht Gemeinschaft mit Sündern haben. Und dadurch kam der Fluch auf den Erdkreis. Es heißt dort in 1. Mose 3, wir kennen das, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Disteln und Dornen wird dein Acker dir tragen. Das hat es vorher nicht gegeben. Jetzt war der Mensch in Sünde gefallen. Er musste das heile Paradies verlassen. Er kam in die gefallene Schöpfung. Jetzt muss man im Schweiße des Angesichts das Brot verdienen. Jetzt haben wir das Problem mit Disteln und Dornen. Das heißt die erste Umweltzerstörung. Und blättern wir eine Seite weiter auf der Bibel. Da lesen wir, dass Kain seinen Bruder Abel ermordet hat. Und er lässt das Blut seines Bruders auf dem Ackerboden auslaufen. Und dann begegnet ihm Gott und er sagt zu ihm in 1. Mose 4, Vers 10, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und jetzt kommt der Fluch. Er, der Acker, soll dir nicht länger seine Kraft geben. Also hier sehen wir doch sehr deutlich, dass die Sünde der Ursprung der Umweltzerstörung ist. Und es ist interessant, in dem Zusammenhang zu sehen, damals wurden die Menschen sehr, sehr alt. Aber je mehr die Sünde zunahm, je niedriger wurde auch ihr Lebensalter. Denn wir lesen in 1. Mose 6, Vers 3, dass das Lebensalter jetzt auf 120 Jahre begrenzt wurde. Nun, durch die Sünde, so sagte ich, kam der Fluch auf die ganze Schöpfung und das war der Beginn der Umweltzerstörung. Natürlich, der Mensch, er hat immer wieder versucht, sich von diesem Fluch zu befreien. Wir wissen ja, der Fluch hier hat zunächst voll den Ackerboden getroffen. Und in 5. Mose 28 lesen wir von dem gottlosen Menschen, da heißt es, verflucht bist du in deiner Stadt, verflucht ist dein Acker, verflucht ist dein Brotkorb, verflucht dein Backtroch, verflucht die Frucht deines Leibes und der Ertrag deines Ackers. Wir sehen, es trifft alle Lebensbereiche des Menschen. Der Mensch hat gesündigt, alles, was er jetzt tut, steht mehr oder weniger unter dem Fluch. Durch den Sündenfall kam diese Trennung von Gott. Unter dem Fluch stehen heißt einfach, Gott zieht sich zurück, er nimmt seinen Segen weg. Und was Gott nicht segnet, gelingt dem Menschen nicht. Und wir sehen auch in der Bibel schon, die Wirkungen des Fluches waren immer Dürre, Hunger, Einsamkeit, Armut, Unfruchtbarkeit, Krankheiten, Seuchen und so weiter. Und das ist auch heute so geblieben. Der Mensch natürlich ist sehr raffiniert. Er hat immer versucht, sich von diesem Fluch zu befreien. Er hat viel Technik und viel Chemie eingesetzt, um aus diesem Kreislauf des Fluches herauszukommen. Aber er hat es nie geschafft. Es war mehr oder weniger
ein Drehen im Kreis. Zum Beispiel, der Mensch hat wunderbare Pflanzenschutzmittel, die sogenannten Herbizide, geschaffen. Das heißt, er kann im Frühjahr, wenn das Getreide wächst und auch die vielen Unkräuter kommen, die Äcker mit Herbiziden behandeln. Der Erfolg ist, dass wir wunderschöne, saubere Getreidefelder haben. Es steht dort Ehre an Ehre und alles Unkraut, wenn der Bauer es richtig gemacht hat, ist restlos vernichtet, dank wunderschöner Herbizide, die der Mensch erfunden hat. Man könnte auf den ersten Eindruck meinen, hier hat der Mensch durch sein Wissen, durch sein Können diesen Fluch aufgehoben. Aber schauen Sie mal, was die Kehrseite ist. Wir haben jetzt von Pflanzenschutzmitteln vergiftete Böden, belastetes Grundwasser, ganze Insekten und Pflanzenketten sind ausgestorben, viele Vögel und andere Kleintiere, die von den Insekten leben, leiden, weil gewisse Nahrungsangebote fehlen, vieles ist zerstört, der Fluch ist nur woanders hin verlagert worden. Oder wir hörten eben den Fluch, der Acker soll dir nicht mehr länger seine Kraft geben. Auch da ist es dem Menschen gelungen, die Nährstoffe der Pflanzen zu erforschen. Er hat sie irgendwo in der Natur gefunden. Er kann sie der Pflanze wieder neu zufügen. Man hat heute tollste Ernten. Wir ernten, wie wir nie geerntet haben, ständige Steigerungen von Jahr zu Jahr und wirklich herrliche Felder, gut anzusehen. Und auch hier meint der Mensch wieder, er hat durch Technik, durch Können den Fluch vertrieben. Aber die Kehrseite ist, dadurch gibt es verminderte Qualität von Lebensmitteln. Wir haben Nitrate im Trinkwasser, wir haben Phosphate in Flüssen und Seen und viele Probleme mehr. Also der Fluch wurde nur woanders hingekehrt. Oder denken wir an die Aussage, im Schweiße deines Angesichts sollst du dir dein Brot verdienen. Nun, die wenigsten Menschen müssen heute noch tüchtig schwitzen bei ihrer Arbeit. Viele haben sogar ihre Arbeit auf sehr bequemen Sesseln in schönen geheizten Räumen. Da wird nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes das Brot im Schweiße des Angesichts verdient. Dank der modernen Technik und der Maschinen, oft sehr intelligent arbeitend, die der Mensch erschaffen hat. Auch hier sieht es wieder so aus, als ob der Mensch sich von diesem Fluch befreit hätte. Aber schauen Sie mal, was die Kehrseite ist. Wir haben heute verschmutzte Luft, wir haben eintönige Fließbandarbeit, wir haben Hetze und Stress heute in der Industrie, die diese tolle Technik herstellt. Oder schauen wir weiter, die moderne Medizin, die hat weitgehend Pest und Seuchen überwunden. Man hat es wenigstens lange geglaubt, obwohl wir ja heute durch Krebs und AIDS wieder neue Probleme haben. Aber immerhin, die Medizin hat viel geleistet. Manches konnte man, wie man sagt, in den Griff bekommen. Aber die Kehrseite ist, wir haben Bevölkerungsexplosion, wir haben Hunger in der Welt, wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben die Probleme nur verlagert. Und dann kam die Atomenergie. Sie sollte angeblich alle Energieprobleme spielend lösen. Aber kaum hatte man die Atomenergie entdeckt, da hat der Mensch Atombomben gebaut. Tausende von Menschen mussten ihr Leben lassen. Großes Leid ist über diese Welt gekommen. Oder denken wir an Reaktorunfälle, die nicht in den Griff zu kommen sind. Denn immer da, wo Menschen sind, werden auch Fehler gemacht werden. Der Fluch bleibt also, immer wenn man meint, man hat es in dem Griff, irgendwo anders bleibt der Fluch. Wir Menschen sind nicht in der Lage, uns von diesem Fluch zu befreien. Wir leben in dieser gefallenen Erde. Nun, ich sagte eben schon, jede Umweltzerstörung ist letztlich auf die Sünde des Menschen zurückzuführen. Ich möchte das noch ein bisschen deutlicher machen. Besonders, wenn man im Alten Testament liest bei den Propheten Jesaja und Jeremia. Ich möchte das mal empfehlen. Lesen Sie mal diese beiden Propheten und achten Sie mal, wie oft da die Rede ist, dass Gott seinen Segen wegnimmt. Und immer da, wo Gott seinen Segen wegnimmt, kehrt der Fluch ein, weil der Mensch gesündigt hatte. Weil er Gottes Ordnungen nicht beachtet hat. kommt gerade bei den Propheten sehr deutlich zum Ausdruck. Aber auch an anderen Stellen können wir das lesen. Ich gebe mal einige Beispiele. Zum Beispiel Psalm 107, Vers 33. Dort heißt es, er, der Herr nämlich, macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Das ist Umweltzerstörung. Fruchtbares Land zur Salzsteppe. Denken wir an sauren Regen. Wegen der Bosheit seiner Bewohner. Sehen Sie, wegen der Bosheit, das ist die Sünde. Oder 1. Mose 28, Vers 22. Der Herr wird dich schlagen mit Hitze und mit Dürre, mit Getreidebrand und mit Vergilben deines Kornes, wegen deiner Sünde. Oder 5. Mose 29, 21. Die Plagen des Landes und seine Krankheiten, mit denen der Herr es geschlagen hat, Schwefel und Salz, denken wir an die Luftverschmutzung heute. Eine Brandstätte ist das ganze Land. Es wird nicht mehr besät und lässt nichts mehr sprossen. Und keinerlei Kraut kommt darin auf. Es wird sein wie nach der Umkehrung von Sodom und Gomorra. Oder eine Stelle aus Jeremia 12, Vers 4. Wie lange soll das Land vertrocknet und das Kraut des ganzen Feldes dahinwelken? Wegen der Bosheit seiner Bewohner. Hesekiel 33, Vers 29. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das Land zur Öde und zum Grausen mache, wegen all der Gräuel, die sie in diesem Lande verübt haben. 5. Mose 11. Es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen des Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Ich werde auch für dein Vieh das Kraut des Feldes geben. Du wirst essen und wirst satt werden. So führt nun meine Ordnungen aus und haltet meine Rechtsbestimmungen und tut sie. Dann werdet ihr in eurem Land sicher wohnen, und das Land wird seine Frucht geben, und ihr werdet essen bis zur Sättigung, und ihr werdet sicher wohnen. Nun, wir sehen, alles hängt vom Segen Gottes ab. Aber da, wo der Mensch sündigt, wo er meint, ich brauche diesen Gott nicht, ich schaffe es schon selber, wo er anfängt, so viel von sich zu halten, wo er anfängt, größenwahnsinnig zu werden, ohne Gott zurechtkommen will, da beginnt der Fluch, da zieht sich Gott zurück, da beginnt alle Umweltzerstörung. Ich möchte diesen Gedanken abschließen mit einem Wort aus dem Propheten Hosea 4. In diesem Kapitel, ich lese einige Sätze daraus mal vor, ich glaube, sie sind hochaktuell. Da wird unsere Zeit beschrieben, als ob es heute wäre, obwohl der Prophet ja lange vor Christus gelebt hat. Aber das böse Menschenherz ist ja immer das gleiche geblieben. Da heißt es, du hast das Gesetz deines Gottes verlassen, so vergesse ich auch deiner Kinder. Je mehr sie wurden, je mehr sündigten sie gegen mich. Ihr Lieben, das ist doch genau die Entwicklung heute in unserer westlichen Welt. Was sind wir alles geworden? Aber je mehr wir wurden, je mehr sündigen wir gegen unseren Gott. Das sehen wir heute ganz deutlich in unserer Gesellschaft. Sie essen und werden nicht satt. Auch das ist typisch für unsere Gesellschaft. Wir verdienen heute, zumindest in der westlichen Welt, so viel, wie wir nie verdient haben. Wir haben einen Wohlstand erreicht, wie die Welt ihn nie gekannt hat. Aber keiner ist zufrieden. Keiner hat genug. Sie essen und werden nicht satt. Jeder will immer mehr haben. Sie treiben Hurerei und vermehren sich nicht. Genau unsere Zeit. Sie haben es aufgegeben, auf ihren Herrn zu achten. Nie haben so viele Menschen die Kirche verlassen, wie gerade in der letzten Zeit. Hurerei und Alkohol nehmen den Verstand weg. Genau das sind unsere Probleme. Mein Volk befragt die Wünschelrute und der Zauberstab gibt ihm Auskunft. Oh, was auf diesem Gebiet alles läuft. Ich habe mich als Landwirt auch sehr damit beschäftigt. Immer mehr Leute greifen zur Wünschelrute. Man greift und hält sich überall dran, aber den lebendigen Gott hat man verlassen. Sie kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Keine Treue, keine Gnade, keine Erkenntnis Gottes ist mehr im Land. Das Wort Gottes ist nicht mehr gefragt, von dem alle Erkenntnis und alle Weisheit kommt. Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet. Genau das ist unsere Zeit heute, von der Prophet hier spricht. Und dann noch ein trauriger Satz. Bluttat reiht sich an Bluttat. Hier brauchen wir gar nicht an die schrecklichen Kriege überall in der Welt zu denken. Denken wir nur an das Problem der Abtreibung. Hier reiht sich Bluttat an Bluttat. Unschuldiges Leben, bevor es das Licht der Welt erblickt hat, bevor es einen Rechtsanwalt hat, der für es eintreten kann, wird es ermordet. Und das in einem der reichsten Ländern der Welt. Bluttat reiht sich an Bluttat. Und jetzt kommt die Aussage, wo ich drauf hin will, was der Prophet sagt. Darum, weil das alles so ist, darum vertrocknet das Land und jeder welkt dahin. Nun, wir sprechen heute nicht mehr von welken Menschen, aber wie viel depressive, psychisch Kranke, wie viel Menschen, die nicht mehr mit dem Leben fertig werden, haben wir heute, wie viel Probleme hat unsere Gesellschaft. Darum, weil das so ist, unser Land vertrocknet, jeder welkt dahin, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels, selbst die Fische des Meeres, sie werden dahin gerafft. Schlagen Sie die Zeitung auf, lesen Sie die Umweltberichte, dann sehen Sie, wie sich das gerade erfüllt, weil der Mensch immer mehr in die Gottlosigkeit geht. Und in Sprüchen lesen wir schon das schöne Wort, wenn die Gottlosen zahlreich werden, werden zahlreich die Verbrechen. Und wir könnten hier auch sagen, nimmt die Umweltzerstörung immer mehr zu. Das geht Hand in Hand. Und ich habe oft in Diskussionen auch mit jungen Menschen, ich habe sie immer dahin führen können, dass jede Art der Umweltzerstörung letztlich die Wurzel im bösen Herzen des Menschen hat. Nun, der Mensch hat durch die Sünde den Fluch auf die ganze Schöpfung gebracht. Wenn man das so sieht, eigentlich eine hoffnungslose Situation. Aber dank Gott, es gibt einen Ausweg. Gott bietet dem Menschen in dieser aussichtslosen Lage, wo der Mensch einfach von sich aus nicht weiter kann, er bietet eine Lösung an. Und die Lösung heißt Jesus Christus. Jesus Christus ist nach der Bibel der, der die Welt geschaffen hat. Er ist der, der der Mittelpunkt der ganzen Schöpfung ist. Und Jesus Christus ist auch der, der der Welt Vollender ist. Gott hat seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt. Und hören Sie mal genau hin, was die Bibel sagt. Er hat ihn verflucht. Eben haben wir gehört, dass durch die Sünde der Fluch in die Welt gekommen ist. Und jetzt hat Gott in dieser aussichtslosen, hoffnungslosen Lage seinen eigenen Sohn verflucht, um den Fluch des Menschen, der durch die Sünde in die Welt gekommen ist und auf der ganzen Schöpfung ruht, wieder aufzuheben. Also durch den Fluch, der auf Christus liegt, wurde der Fluch, den wir Menschen in die Welt gebracht haben, wieder beseitigt. Denn es heißt im Galaterbrief, verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt. Und das war dieser Sohn Gottes. Und dieser Fluch hat ihn hart getroffen. Und weiter lesen wir im Galaterbrief, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und ich sagte eben, nach der Bibel heißt es immer, was Gott verflucht, heißt so viel, da zieht Gott sich zurück. Gott kann nicht mit der Sünde gemeinsam leben. Licht passt nicht mit Finsternis zusammen. Deshalb, als der erste Mensch gesündigt hatte, er wurde verflucht. Das heißt, er musste die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Er musste raus aus dem Paradies. Da ging's los. Und jetzt ist eine neue Möglichkeit geschaffen. In seinem Sohne Jesus. Das ist jetzt Gottes Gnade im Neuen Testament. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Das ist die Hoffnung der Christen. Hat Christus uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selbst ein Fluch für uns geworden ist. und wie sehr er ein Fluch geworden ist, das sehen wir, wenn wir die Geschichte lesen, wie unser Herr dort am Kreuze hing, verspottet und verachtet von allen Menschen. Und dann lesen wir, es kam eine Finsternis über das ganze Land. Es wurde dunkel. Jetzt, als die ganze Sünde der Welt, auch meine persönliche Sünde, dort am Heiland, am Kreuz, auf dem Sohn Gottes lag, wurde es dunkel. Gott musste sich zurückziehen. Gott konnte dieses Elend der Sünde nicht mit anschauen. Es wurde dunkel, er zog sich zurück. Jetzt traf ihn der Fluch, er wurde verflucht. Und von daher können wir diesen Schrei aus dem innersten Herzen des Sohnes Gottes verstehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war dieser schreckliche Weg, den unser Herr aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe zu seiner ganzen Schöpfung gegangen ist. Bis hinein in die Gottverlassenheit. Bis hinein in die dunkelste Finsterheit hat er sich unter den Fluch Gottes gestellt. Und dann lesen wir, auch das ist wieder sehr interessant, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, Vers 17. Wenn jemand in Christo ist, so ist er eine neue Schöpfung. Ist das nicht interessant? Er ist neue Schöpfung. Da ist etwas Neues geworden. Da ist dieser Fluch weg, da ist die Hoffnung der Christen. Und wer in Christo ist, also nicht pauschal jeder, nein, es heißt ja, wenn jemand in Christus ist, das heißt, wenn jemand diesen Herrn als seinen persönlichen Herrn akzeptiert, er hat die Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde, von denen im Petrusbrief die Rede ist. Er wird einmal erleben dürfen, dass Jesus wiederkommt als der Weltvollender, dann nicht als Kind in der Krippe, sondern als der Sieger der Welt, als der Fürst des Lebens, der die alte Welt vernichten wird, der eine neue Welt aufrichten wird, die unvergänglich ist, die Ewigkeitswert hat. Nun, wenn man das so sieht, ich glaube, dann haben wir allen Grund, ganz froh und freudig in die Zukunft zu schauen. Christen haben viele Vorteile. Christen haben eine Hoffnung, von der man leben kann, egal wie traurig es um unsere Umwelt bestellt ist. Ich möchte schließen mit einem Satz und ich möchte sagen, hinter diesem Satz steht mein ganzes Leben. Er hat mich schon viele Jahre meines Lebens geprägt und er wird mir immer wichtiger. Dieser Satz heißt, Christen sind die einzigsten Menschen, ich sage bewusst die einzigsten Menschen, die einem Herrn vertrauen, der sie nie enttäuschen wird. Denn er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Ihr Lieben, damit kann man in Zukunft leben. Wer sich Menschen dieser Welt, wer sich Organisationen, wer sich Völkern, wer sich Versicherungen, wer sich irgendetwas dieser Welt anvertraut, der wird immer Enttäuschungen erleben. Unsere Welt ist voll von Enttäuschungen. Christus ist das einzigste Angebot, der einzigste Herrn, dem wir vertrauen dürfen, der uns nicht enttäuschen wird. Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte werden nicht vergehen. Das ist Botschaft, mit der wir auch in Zukunft leben dürfen, und das wünsche ich Ihnen allen.